Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie wieder recht herzlich zu meiner neuen Sendung für den Monat August hier am Radio bei Radio KW begrüßen. Wie ich schon bei meiner letzten Sendung im Juli gesagt habe, möchte ich mich heute in meiner Sendung mit der Ortschaft Bord beschäftigen. Unter Bord möchte der Bergbaubetreiber K&S in naher Zukunft das dort vorhandene Steinsalz im Untergrund abbauen. Das beunruhigt die Menschen, die in Bord und in der näheren Umgebung wohnen und deren Eigentum durch die dann entstehenden Bergsenkungen somit durch den untertägigen Bergbau betroffen sind. Das sogenannte Planfeststellungsverfahren läuft. Bei der gesetzlich erforderlichen Offenlegung der Pläne des Bergbaubetreibers hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, sich zu informieren. Die Bürger in Bord und im geplanten neuen Salzabbaugebiet konnten ihre Haltung zu diesem erheblichen Eingriff in die Natur und in ihre Lebensplanung schriftlich Stellung nehmen. Schaut man sich die Hochwasser- und Starkregenkarte des Katastrophenstabes des Landes Nordrhein-Westfalen für den Niederrhein an, hier im Salzabbaugebiet, mit den dort dargestellten Überschwemmungsszenarien, die auf Basis prognostizierter Bergsenkung erarbeitet worden sind, so bekommt man einen Überblick, mit welchen Gefahren für Leib und Leben die Menschen ewiglich nach dem Salzabbau hier zu rechnen haben. Hier ist eine drastische Erhöhung des Gefahrenpotenzials für Leib und Leben, zum Beispiel durch die Beeinträchtigung und Standsicherheit der Deiche hier am Rhein und die immer häufiger auftretenden klimabedingten Starkregenereignisse zu erwarten. Hochwasserfluten in nie bekannten Höhen würden bei einem Deichbruch und mit einer enormen Geschwindigkeit, wie wir es auch schon an der A erlebt haben, in die um 4 Meter tiefer gelegten Salzabbaugebiete in Bord strömen und am gesamten unteren Niederrhein das Leben von tausenden Menschen augenblicklich bedrohen. Das einströmende Wasser würde voraussichtlich alle Fluchtmöglichkeiten verhindern und die Fluchtwege für Mensch und Tier werden abgeschnitten. Menschen werden ihr Leben verlieren und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Niederrhein danach unbewohnbar eine riesige Seenplatte sein. Warum das alles? Salz gibt es genug auf Erden, wenn wir nur an das Potenzial des Salzes im Meerwasser denken und große Lagerstätten, die nicht unmittelbar hier so gefährdet sind wie wir hier am Niederrhein. Ist es sinnvoll, nur um die Aktionäre eines Bergwerkbetreibers zu befriedigen und die Kassen klingeln zu lassen, das Leben von Menschen hier am Niederrhein zu gefährden? Wenn man immer wieder hört, dass es hier um 300 Arbeitsplätze geht bei dem Salzabbau, so muss man sich nur die Frage stellen, wie viele Menschen werden ihre Arbeitsplätze verlieren, wenn hier eines Tages sich eines der von mir geschilderten Szenarien einstellen wird. Es ist schon perfide, wenn man dann darüber nachdenkt, dass nur um 300 Arbeitsplätze nicht zu verlieren, man das Leben riskiert von vielen tausend Menschen. Darüber sollte jeder mal nachdenken. Menschenleben aufzurechnen gegen Arbeitsplätze, das ist sicherlich eine harte Nuss. Und da sollte sich jeder überlegen, auch das Bergamt in Arnsberg, ob das alles diese Sache wert ist. Dieses Gefahrenpotenzial durch den Bergbau, die prognostizierten Bodensenkungen von bis zu 4 Metern, gefährden somit das Eigentum der Menschen. Circa 2000 Menschen haben diese Bedenken für Leib und Leben und ihr Eigentum schriftlich niedergelegt und ihre Bedenken, Ängste und Befürchtungen dem Gesetzgeber der Bezirksregierung in Arnsberg, das für die Genehmigung des Abbaus zuständig ist, mitgeteilt. Auch 30 Kommunen und Träger öffentlicher Belange haben ihre Bedenken geäußert. Da der Bergbau hier am Niederrhein schon sehr lange tätig ist, möchte ich heute über die derzeitig sichtbaren Folgen aus Bord berichten und Sie einladen, mit mir einen Sonntagsspaziergang durch Bord zu machen, um markante Punkte und die Auswirkungen, die der Bergbau dort nach vielen Jahren, nachdem der letzte Abbau getätigt worden ist, hinterlassen hat. Hierbei unterstützt mich Diplom-Ingenieur Peter Immikus. Er ist Sachverständiger für Bergbauschäden. So, nun wollen wir starten und ich denke mal, nach der nächsten Musik geht es los.
Ja, ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, wir beschäftigen uns heute mit Bord und ich habe jetzt den Herrn Immikus nochmal hier. Sie hatten ihn ja vorige Tage schon mal gehört bei mir im Radio und der Immikus hat mir jetzt heute nochmal einige Informationen gegeben und auch Zeichnungen gebracht und wir haben uns dann mal unterhalten, was passiert hier eigentlich im Bord der Untergrund? Und dabei mussten wir feststellen, dass wir hier viele tektonische Störungen haben. Tektonische Störungen soll es eigentlich im Salzbergbau gar nicht geben. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das wird seitens des Salzbergbaus sehr häufig so dargestellt. Wenn man sich entsprechende Fachkarten ansieht, gerade alte historische Fachkarten, wird man aber eines Besseren belehrt. Tektonische Störungen, gerade in der flachen Salzlagerstätte, verlaufen auch durch das Salz hindurch. Das wird dort festgestellt und dokumentiert. Das ist sehr interessant. Und die Störungen streichen dann an der Tagesoberfläche aus, wo sie dann bergbaubedingt zu schwereren Schäden führen.
Tektonische Störungen an sich gehen ja eigentlich sehr, sehr langsam vor sich. Das heißt, es kann tausende Jahre dauern, normalerweise, wenn im Untergrund gar nichts passiert, wenn die Erde gar nicht angerührt wird, dann verändern sich die tektonischen Gegebenheiten kaum. Das ist doch richtig.
Genau. Also die geologischen Störungen, die sind schon seit Millionen Jahren bei uns im Untergrund. Wir haben ja eine sehr stark tektonisch geprägte Situation hier bei uns auch in Nordrhein-Westfalen insgesamt. Und sobald man aber anfängt, künstlich diese tektonischen Störungen anzuregen, und das macht der Bergbau durch seine Bodenbewegung, durch die Senkung, entweder indem er Kohle wegnimmt oder Salz wegnimmt, fängt er an, diese Störung zu aktivieren. Man spricht da auch von bergbauinduzierter Tektonik. Und diese Bewegung, die dann der Bergbau auf die Störungsflächen bringt, erzeugt eine stufenartige Umbildung an der Oberfläche, die zu sehr, sehr starken Schäden an landwirtschaftlichen Flächen und auch an Gebäuden führt.
Jetzt habe ich hier gerade eine Karte gesehen, die Sie mir mitgebracht haben, dankenswerterweise, und mit der ich mich natürlich jetzt nächste Tage mal ganz intensiv beschäftigen werde. Eine Karte aus dem 18. Jahrhundert, 1800 und ich weiß nicht, 96 irgendwann mal erstellt, nochmal nachgebessert, 1936. Da sind also diese tektonischen Störungen eingezeichnet und auch für Bordwallach eingezeichnet. Und wenn man sich die Karten anschaut, die ich nun hier vor mir liegen habe, von dem Abbauen, vielleicht sollte man das auch mal vom Bergbau den Leuten klar machen. Ich denke, der Bergbau weiß das. Oder wie sehen Sie das?
Der Bergbau hat da so detaillierte Kenntnisse von der Geologie, sonst wäre er gar nicht in der Lage, gefahrfrei untertägig Salz abzubauen. Und das kritisieren wir ja gerade, dass diese Informationen, die beim Bergbau schon so lange vorliegen, nicht öffentlich gemacht werden, sozusagen als Risikohinweis für die Eigentümer. Hier, passt auf, wir haben Kenntnis, dass es eine Tektonik gibt, die kreuzt die Straße so und so, die kreuzt das Grundstück so und so. Wir spielen mit offenen Karten, passt auf, wenn was passiert, meldet euch. Passiert aber genau das Gegenteil. Selbst in dem aktuellen Planverfahren sind keine Hinweise auf tektonische Linien da, die einem das Gefühl geben, eine Risikoabschätzung zu machen. Und der Bergbau wartet im Grunde darauf, dass die Betroffenen sich melden, nachdem schon der Schaden entstanden ist. Das ist unserer Meinung nach die völlig falsche Herangehensweise.
Ja, wir hatten ja vor anderthalb Jahren ungefähr, oder fast 3 Jahren ist es schon her, hatten wir hier große Vermessungen. Wir haben hier also überall Kabel liegen gehabt, dann wurde an verschiedenen Stellen, wurden Stempel auf oder Rüttelmaschinen aufgebaut und dann wurde dann der Untergrund, ich sage einfach mal, abgerüttelt als Laie. Was ist da geschehen? Was gucken die danach, ob da unten Salz ist oder weiß man, ob da Salz ist? Warum macht man sowas?
Ja, genau, das ist auch für uns interessant. Diese seismischen Untersuchungen des Salzbergbaus haben das Ziel, die Geologie und damit auch die Verwerfungen unter Tage so genau wie möglich zu erkennen, um zwischen den haupttektonischen Linien den Salzbergbau filetartig, so wie man das auch aus dem Steinkohlenbergbau kennt, zu realisieren und zu planen. Da, wo das Salz liegt, braucht man keine Seismik durchzuführen. Man weiß, wo das Salz liegt, über Bohrungen. Aber die Kleintektonik, genau diese Gefahrenstellen, die auch für den untertägigen Bergbau Gefahrenstellen bedeuten, die will man vor einer Durchführung eines Abbaus sehr genau kennen. Und dazu wird diese Seismik eingesetzt. Leider werden die Ergebnisse auch nicht so transparent offengelegt. Das fordern wir auch, denn die Ergebnisse, die müssten eigentlich dann auch wieder in geologische amtliche Karten einfließen, die dann wieder jeder Bürger, der den geologischen Dienst bezahlt, über seine Steuergelder nutzen kann. So würde das funktionieren, funktioniert aber leider nicht.
Sie haben dann auf dieser Karte unten eine Leiste und in dieser Leiste kann man die Salzlagerstätten sehen. Und man sieht, dass die Salzlagerstätten gebrochen sind an gewissen Stellen, wo eben halt die Tektonik zugeschlagen hat. Jetzt sieht man, dass die Salzlagerstätten weit auch hinausgehen bis in den Bereich der Kohle. Dort, wo wir bisher Kohle gefördert haben. Beispielsweise bis Millingen, bis Rheinberg, bis Alpen. Und da gibt es Brüche. Wenn heute die Bergwerke, wenn man sie heute absaufen lässt, bis auf 500 Meter oder wie auch immer, mit Wasser volllaufen lässt, kann da eventuell Wasser auch in Salz eindringen?
Ja, theoretisch kann das, aber um ehrlich zu sein, fehlen mir da auch viele Informationen. Das war für mich heute auch neu, dass wir hier im Bereich des Salzabbaus frühere Auslaugungslagerstätten hatten, dass wir hier Überschneidungen mit Steinkohlenbergbau hatten. Und da würde ich mich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal intensiv mit beschäftigen, weil jede Art von Überlagerung bergbaulicher Einflüsse, egal über Wasser oder Rohstoffentnahme, verschärft natürlich das Gesamtbild der Schäden, die auch an der Oberfläche entstehen.
Ja, Herr Emikus, dann sage ich erstmal schönen Dank, dass Sie mir da so weitergeholfen haben. Aber eine Frage habe ich noch. Sie sprachen von Airborne-Untersuchungen beziehungsweise von Untersuchungen, die eben halt ganz exakt aufzeigen können, auch für relativ wenig Geld, ob sein Haus betroffen ist. Wie funktioniert das?
Ja, das ist ein ganz interessantes Verfahren. Seit mehreren Jahrzehnten gibt es eine luftgestützte Befliegung von ganz Nordrhein-Westfalen. Dort wird unter einem Flugzeug ein Scanner dran gesetzt, der die Tagesoberfläche so genau mit Millionen von Punkten abscannt, die man hinterher mathematisch berechnen kann. Sehr hohe Genauigkeit, man kann sogar Bilder erzeugen, 3D-Modelle erzeugen. Und nach dem, was wir gesehen haben, können wir damit Stufenbildungen, Abrisskanten, Störungslinien, die man optisch, wenn man im Gelände steht, kaum erkennen kann, sicher nachweisbar über die Höhen, die man messen kann, sichtbar machen. Und das für relativ kleines Geld, weil die Daten werden von Nordrhein-Westfalen in 1 Kilometer mal 1 Kilometer Kacheln verkauft. Das kostet nicht viel. Die Auswertung ist dann wieder ein bisschen aufwendiger. Aber erstmal diese Erstinformation als 3D-Modell, die kriegt man sehr unkompliziert. Und da beschäftigen wir uns jetzt zukünftig auch stärker mit. Das kann im Grunde jedem Betroffenen weiterhelfen, der darum kämpft, eine Betroffenheit von einer Störungslinie zu beweisen.
Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, Herr Emikus, dann ist es also so, dass man mit diesem Verfahren, diesem sogenannten Airborne-Verfahren, hier eine Prävention betreiben kann, und zwar bevor dass der Bergbau unter meinem Gebäude unter Bord abbaut. In diesem Falle kaufe ich mir eine Kachel und lasse diese auswerten. Hier habe ich ein festes Beweismittel, wie der Ist-Zustand war, bevor der Bergbau begonnen hat. Nach vielen, vielen Jahren sollte sich ein Schaden einstellen, dann habe ich die Möglichkeit, wiederum so eine Kachel zu erwerben. Den Unterschied wird man dann leicht erkennen können, dass eben halt, wenn ein Schaden an meinem Haus entstanden ist, dieser eigentlich nur entstanden sein kann, weil der Bergbau hier unter meinem Haus tätig gewesen ist. Ja, Herr Emikus, wenn ich Sie dann richtig verstanden habe, bräuchten wir also jemanden, der sich mit 3D-Darstellungen auskennt. Und da wäre es sicherlich sinnvoll, mal danach zu fragen, ob es jemand hier im Umkreis gibt, der diese Sendung hört und der sich gerne mal da auch ehrenamtlich mit beteiligen würde. Auf der anderen Seite kann man natürlich mit diesen Kacheln, wenn man sie kaufen kann, sich zum Beispiel eine Kachel kaufen für sein Haus. Und man kann ganz genau feststellen, welche Bodenbewegungen haben sich hier an diesem Haus vollzogen. Und ich denke einfach mal, da hat man auch in gewisser Weise die Sicherheit und auch ein Beweismittel, um dem Bergbau zu zeigen, hallo, hier hat sich etwas getan. Man kann es zwar offensichtlich nicht sehen, aber rein messtechnisch ist das alles zu erfassen und darum ist es theoretisch auch möglich, dass an dieser Stelle dann eben auch Schäden entstehen. Und derjenige, der das natürlich als Hobby betreibt, muss das natürlich nicht umsonst machen. Und ich denke auch, dass ein Hauseigentümer, der diese Daten gerne haben möchte, dass der sicherlich auch einen kleinen Obolus dafür geben würde, wenn ihm dort geholfen wird. Denn gegen einen Bergwerksbesitzer anzukommen, ist schon sehr schwierig. Und Messungen, und das wissen wir, bekommen wir nicht von den Bergbaubetreibern. Dort hält man die Messungen, die man selber macht, zu Fuß macht, auf alter, feiter Sitte mit den Vermessungsingenieuren, die hier tagtäglich sich hier im Gebiet des Salzabbaus tummeln, dass diese Daten alle unter Verschluss sind und dass diese Daten auf keinen Fall weitergegeben werden an die Bürgerinnen und Bürger. Die bisherigen Erfahrungen der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten hat also gezeigt, dass diese Daten auf keinen Fall weitergegeben werden. Selbst dann, wenn diese Daten weitergegeben werden, so sind sie aus unserer Sicht sicherlich nicht sehr objektiv, denn hier wurde dann vom Bergwerksbesitzer selber diese Daten ermittelt und ich möchte keinen etwas unterstellen und wir unterstellen auch niemanden etwas, aber es hat doch irgendwo einen unterschwelligen Anschein, dass diese Daten vielleicht, ich sage es einfach mal, so sind, dass sie den Interessen des Bergbaubetreibers entgegenkommen. Und wenn wir das dann so hören, dann kommen wir zum nächsten Kapitel und hier jetzt von mir der Aufruf. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gerade einige Dinge gehört, die wir hier als Bürgerinitiative benötigen. Wir benötigen als Bürgerinitiative jemanden, der eventuell in der Lage ist, aus gelieferten Daten, aus geophysikalischen Daten, uns 3D-Bilder erstellen zu können auf seinem Computer. Wir wissen, dass man dazu einen sehr hochwertigen Computer braucht, aber auch ein hohes Computerwissen. Leider ist die Bürgerinitiative nicht in der Lage, das alles finanziell selber stemmen zu können, und wir haben auch nicht das Fachpersonal. Aber es gibt sicherlich jemanden unter Ihnen, der hier das fachliche Wissen hat, uns eventuell dabei zu unterstützen. Das ist kein permanenter Job, aber wir hätten die Möglichkeit, unseren Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wir haben jemand, wenn du dir diese Kachel kaufst, dann kann diese Person dir die Daten auswerten und du bekommst ein vernünftiges 3D-Bild und kannst mit diesem 3D-Bild verlässlich dein Gebäude darstellen und man sieht, was sich unter deinem Gebäude, an deinem Gebäude und in deinem Gebäude tut. Ich denke einfach mal, das ist eine sehr lohnenswerte Aufgabe, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, das alles muss ja nicht umsonst sein. Derjenige, der sich hier ehrenamtlich engagiert, muss natürlich auch seine Unkosten ersetzt bekommen. Und da wird sich sicherlich jeder Hausbesitzer, der Schäden an seinem Haus hat, dazu bereit erklären, hier einen gewissen Obolus zu entrichten. An dieser Stelle nochmal, wenden Sie sich an unsere Kontaktadresse. Die Kontaktadresse finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir rufen sofort zurück, wenn Sie sich bei uns engagieren möchten. Gerne, sehr, sehr gerne. Sie sind herzlich willkommen. Und natürlich sind auch noch mehr Leute herzlich willkommen, sich bei uns mit zu engagieren. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt über die geologischen Verhältnisse hier am Niederrhein. Ich habe sehr viel darüber gelernt, welche Gefahren uns hier bevorstehen, wenn wirklich mal ein Deich bricht, wenn wirklich mal hier die Pumpen ausfallen und das Wasser nicht mehr abgepumpt wird, dann wird dieser Niederrhein hier, wie wir ihn heute kennen, nicht mehr so sein, wie er heute ist, sondern wir werden hier eine riesen Wasserwüste haben und alle Häuser und alles das, was hier steht, wird der Vergangenheit angehören. Es ist einfach das gesamte Gebiet dann unbewohnbar. Ein wichtiges Kapitel, das immer wieder in den Zeitungen erscheint, ist, dass der Salzbergbau den Dialog mit den Bürgern sucht. Ja, es ist richtig. Alle Informationen, die man bisher bekommen konnte, waren, dass das Genehmigungsverfahren strengen gesetzlichen Regeln unterliegt für den erweiterten Salzbergbau. Nun, das ist aber auch richtig, dass das Berggesetz diese gesetzlichen Regelungen vorschreibt, aber leider ist das Berggesetz, so wie wir es sehen, aus unserer Sicht überaltert. Das Berggesetz schützt den Bergbaubetreiber vor Eventualitäten, die der Gewinnung von Bodenschätzen entgegenwirken könnten. Den Bergbaugeschädigten wird im Berggesetz mit über 100 Paragraphen nur mit einem einzigen Passus gedacht. Dieser Passus sagt sinngemäß aus, dass der Bergbaubetreiber dem vom Bergbauschaden betroffenen Bürger für den entstandenen Schaden durch die Bergbautätigkeit an seinem Eigentum Schadensersatz zu leisten hat. Hier beginnen aber die Probleme, besonders beim Salzbergbau. Was bei der Ruhrkohle und bei der Braunkohle geregelt ist, durch eine Schlichtungsstelle, gibt es hier nicht. Denn der so dialogbereite Salzbergbau, wie er sich in der öffentlichen Presse darstellt, ist nicht bereit, der Schlichtungsstelle der Ruhrkohle oder der Braunkohle beizutreten. Da fragt man sich, wo bitteschön ist hier die Basis für einen Dialog mit den Bürgern? Es ist schon eine Ironie. Man bietet den Menschen einen Dialog mit dem Salzbergwerk an. Man kann sich über die Vorhaben der Bergbaubetreiber sehr umfangreich informieren. Das ist das Angebot. Nun, dass unter Bord und dem Niederrhein von Rheinbech bis Zanten die Salzlagerstätten abgebaut werden soll, ist sicherlich bekannt. Viele Bürger in Bord und Wallach, die in den 50er und 80er Jahren in Bord gebaut haben, haben mit dem Bauantrag eine Anfrage an die Baugenehmigungsbehörde und das Bergwerk gestellt. Wird unter meinem Grundstück in Zukunft Salz abgebaut? Wenn ja, welche Vorkehrungen gegen Bergschäden müssen getroffen werden? Die Antwort der Bergbaubetreiber war: Unter Ihrem Grundstück ist ein Salzabbau nicht vorgesehen. Somit entfallen auch die Gebäudeschutzmaßnahmen. Es darf sicherlich die Frage gestellt werden, muss sich der Nachfolger des damaligen Bergbaubetreibers an die schriftlichen Zusagen seines Vorgängers halten? Das ist alles ungeklärt. Da fragt man sich, was ist nun diese schriftliche Mitteilung noch wert? Hier könnte die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten eine Vielzahl weiterer ungeklärter Fragen aufzählen, die nicht geregelt sind. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wovor hat der Salzbergbau eine so große Angst, einer Schlichtungsstelle beizutreten? Die geringen Kosten für den Beitrag zur Schlichtungsstelle wird es nicht sein. Aber als Basis für eine wirkliche Dialogbereitschaft mit dem betroffenen Bürger wäre dies ein sichtbares Zeichen. Warum geht man nicht so auf die betroffenen Bürger zu? Kommen wir nun zu einem sichtbaren Problem der Bergbautätigkeiten der Vergangenheit in Bord. Dank der hervorragenden Hilfe der Bürger aus Bord und Umgebung
hat man mir bei meinen Recherchen und Befragungen der Bürger eine Vielzahl von Unterlagen zur Verfügung gestellt. Gutachten, Hauptgrundrisse der 750er Sohle unter dem Hespa-Feld, erweiterte Grubenbilder von den Salzabbaugebieten in Bort und Wallach von 1960 bis 1970 mit einem direkten Bezug zur Tagesoberfläche und der alten Schachtanlage zwischen Bort und Wallach. Darüber hinaus wurden mir die unterschiedlichsten Dinge zur Verfügung gestellt. Zum Teil in Kopie, zum Teil aber auch als Originale. So liegen mir auch Senkungsprofile vor, die vor vielen, vielen Jahrzehnten erstellt worden sind. Diese Senkungsprofile befassten sich mit den Bergsenkungen, die entstanden sind durch den Salzabbau unter Tage und sind auf der ehemaligen Weseler Straße von der Karlstraße in Bort zum damaligen Mühlenweg in Büderich gemessen worden. Alles sehr, sehr interessante Daten und Darstellungen. Dafür danke ich den Bürgerinnen und Bürgern recht herzlich. Diese Senkungsprofile wurden erstellt über einen Zeitraum von November 1931 vom Marktscheider Herrn Schranz, mit einer Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen und weitergeführt ab 1947 bis zum Jahre 1963 von den Marktscheidern der Deutschen Säuberwerke. Unter anderem wurden mir Grubenbilder übergeben aus den Bereichen Wallach von 1960 bis 1970 und dem Bord vom Hesperfeld zur Schachtanlage mit dem Abbauende Juni 1983 unter dem Hesperfeld. Abgebaut wurde das Salz in Kammern mit einer Breite von 20 Metern, einer Höhe von 18 Metern und einer Länge von 200 bis 350 Metern. Das Steinsalz wurde also im Kammerverfahren abgebaut und zwischen den einzelnen Kammern hat man Pfeiler mit einer Mächtigkeit von 35 bis 45 Meter stehen gelassen, die das Deckgebirge stützen sollen. Schauen wir doch mal, ob sich heute an Veränderung der Oberfläche die Auswirkungen des Salzabbaus und die damit verbundenen Senkungen nach dem Ende des Salzabbaus unter Bord, unter dem Borter Hesperfeld, sichtbar an Schäden und Gebäuden und der Infrastruktur erkennen lassen. So fragten wir die Bürger im Bereich des untertägigen Salzabbaus im Hesperfeld nach Schäden, die sie dem Salzabbau und den Bergsenkungen 30 Jahre nach dem Ende der Bergbautätigkeit zuordnen. An dieser Stelle: Jedem Bürger muss klar sein, dass noch viele Jahrzehnte weitere Schäden auftreten werden. Denn die Senkungen dauern im Gegensatz zum Steinkohlebergbau, wo man von einer Bergruhe von maximal 30 Jahren ausgeht, beim Steinsalz bis zu 200 Jahre. Kommen wir nun zum Abbaufeld. Zum Abbaufeld im Hesperfeld hier in Bord. Das letzte Abbaufeld liegt den Unterlagen gemäß unter den Einfamilienhäusern an der Hesperstraße im Bereich der Kreuzung zum Finkenstich. Schauen wir aus der Richtung der Borter Kirche in Richtung des Hesperfeldes, also Richtung der Schachtanlage, so liegen die letzten Abbaukammern am Ende des Salzabbaus in Bord. Hier zeigt das Grubenbild eine linke, kleine, nicht sehr lange Salzabbaukammer, beginnend an der Kreuzung Finkenstich-Hesperstraße in Bord und erstreckt sich unterhalb von mehreren Doppelhäusern über vier Grundstücke in Richtung Wallach. Getrennt vom Zufahrtsweg zur Schachtanlage verläuft dann die rechte Kammer, die deutlich länger ist, bis zum sogenannten alten Borter Rheingraben. Wir haben gerade von Herrn Emikus gehört, dass es tektonische Störungen im Untergrund von Bord gibt. Und das schon seit Jahrtausenden. Nimmt man nun die geologische Karte von Rheinberg in die Hand, so ist deutlich erkennbar, dass eine große tektonische Störung oder eine tektonische Bruchlinie von Eversaal und Budbech kommend durch den Bereich zwischen Borter Straße und dem alten Rheingraben Wallach-Strüwort in Richtung Menzeln verläuft. Herr Emikus sagt, dass diese tektonischen Störungen dann aktiviert werden, wenn in diesem Bereich der Bergbau tätig wird. Das klingt nun alles sehr abstrakt und nicht nachvollziehbar. Doch wenn Sie sich für diese Vorgänge interessieren, weil Sie dort gebaut haben, gehen Sie doch mal Sonntag spazieren.
Gerne begleite ich Sie auf diesem Trip und ich gebe Ihnen jetzt mal einige Tipps, wie Sie diesen Spaziergang ansetzen sollten. Denn nachdem Sie diesen Spaziergang getan haben, werden Sie feststellen, was passiert, wenn auch unter Ihrem Gebäude, unter Ihrem Haus in der nahen Zukunft Salz abgebaut wird und was Sie dann in vielleicht 30 Jahren, wo Sie vielleicht sogar schon Rentner sind, hier erwartet. Aber es sind ja nicht nur Sie, die Probleme haben, sondern es werden auch Ihre Kinder und Kindeskinder die gleichen Probleme haben. Nur dann wird es keinen Bergbau mehr hier geben am Niederrhein. Es wird keinen mehr geben, der für die Schäden des Bergbaus, ich sage mal, einsteht. Es ist sicherlich eine sehr interessante Wanderung, die ich Ihnen jetzt vorschlagen werde. Starten Sie mit mir nun in Bord an der Straße zum Altrheinufer, einem kleinen Neubaugebiet am Finkensteg. Schauen Sie dann mal auf die Straße, auf die Zufahrten zu den Häusern
und Sie werden eine ungewöhnliche Zahl von metallenen Messpunkten in diesem Bereich finden, die von den Landvermessern des Salzbergbaus dort gesetzt worden sind. Sie werden sich fragen, warum ist das so? Was macht diesen Bereich so interessant? Wie sagt der Herr Imikus? Der Salzbergbau weiß ganz genau, wo die kritischen Punkte sind. Wohl auch darum, die vielen Messstellen auf dem Boden entlang der Straße. Darüber hinaus hat man in diesem relativ jungen Baugebiet heute schon die ersten Bergschadensvermutungen, so berichtete man mir. Verlässt man diese Straße und wendet sich dann nach rechts in den Finkensteg in Richtung Hesperstraße, so sieht man, wie der Finkensteg plötzlich deutlich absinkt. In einem schrägen Winkel, der in etwa parallel zur letzten kleineren Abbaukammer liegt, verläuft diese Absenkung quer über die Straße Finkensteg. Wenn Sie ortskundig sind, erinnern Sie sich sicherlich, dass dort auch mal eine Doppelhaushälfte gestanden hat. Diese Doppelhaushälfte musste abgetrennt werden, weil das gesamte Gebäude vermeintlich durch den Bergbau stark einschutzgefährdet war und nicht mehr saniert werden konnte. Im ehemaligen Garten des Hauses hat man dann neu gebaut. Während der Bauphase dieses Hauses, das ich mir das öfter angeschaut habe, fiel es ganz besonders auf, dass die Bodenplatte mit einer immensen Stahlarmierung ausgerüstet worden ist. Ich habe mir dann die Frage schon stellen müssen, wo bleibt da noch Platz für den Beton? Aber ich denke, das ist alles den befürchteten weiteren Bergbauschäden, die eventuell auftreten könnten, geschuldet. Was man wohl sagen kann, das ergaben Recherchen und Nachfragen, dass sich hier auch der Bergbaubetreiber in gewisser Weise prozentual an den Kosten des Abrisses des alten Hauses, aber auch am Neubau des neuen Hauses beteiligt hat. Es blieben jedoch noch etliche Kosten über für den ehemaligen Besitzer, dessen Haus man ja nun abgerissen hat. Nach der Neubauphase wurde der Garten mit einem umlaufenden Fundamentsockel mit aufgesetztem Regizorn eingefasst. Wenn Sie dann vom Neubau dieses Hauses weiterlaufen, werden Sie sehen, dass der Fundamentsockel einen Riss aufweist und abgesackt ist. Das Regizaunelement ist aus der Halterung gesprungen und ist nicht mehr lotrecht auf gleicher Höhe mit dem gesamten Zaun. Also auch dort kann man deutlich sehen, dass hier wieder Kräfte gewirkt haben, die dazu geführt haben, dass selbst ein stabiles Fundament, ein stabiler Fundamentsockel Risse aufweist und dass dort eine ganze Ecke des Regizaunes einfach abgesackt ist. Doch gehen wir weiter auf die andere Straßenseite des Finkensteges. Hier war das Gelände hinter dem alten Rathaus. Vor einigen Jahren wurde auch diese Baulücke geschlossen und schmucke Eigenheimen entstanden. Zwischen diesen Häusern gibt es einen schmalen Verbindungspfad, der zu den hinter den Häusern liegenden Kinderspielplatz führt. Das Haus an der linken Fahrtseite hat als Abschluss zum Spielplatz eine Mauer mit einem Betonsockel. Auch dieser Sockel ist gebrochen. Wandern wir weiter und biegen in die vordere Hesperstraße in Richtung Borterstraße ein. An der Ecke Finkensteg-Hesperstraße steht ein Haus, in dem vor vielen Jahren ein Lebensmittelgeschäft war. Sie erinnern sich? Die kleine Salzabbaukammer endete genau an dieser Stelle. Ecke Finkensteg-Hesperstraße und verläuft in Richtung Wallach, alter Porter Rheingraben. Dort kam ich mit einer älteren Dame ins Gespräch. Sie erzählte mir Folgendes. Am Ende der 80er bzw. Anfang der 90er Jahre gab es plötzlich im Keller unter dem Haus einen leichten Knall und die Fußbodenkellerplatten hatten sich auf der gesamten Kellerlänge in einem Streifen angehoben und waren zerstört. Der Vorfall wurde dann beim Bergbaubetreiber gemeldet. Der Marktscheider, der damalige Bergwerksdirektor und weitere Herren des Bergbaubetreibers haben sich den Schaden angeschaut und konnten sich daraus keinen Reim machen. Schlussendlich hat man doch wohl auch hier einen Teil der Reparaturkosten übernommen, obwohl das kein eindeutiger Bergschaden war, wie man immer wieder versicherte. Gehen wir nun weiter in die Hesperstraße in Richtung Borterstraße. Circa 10 bis 25 Meter vor der alten Sparkasse in Bort, dem heutigen Dönerimbiss, durchläuft eine Mulde die Hesperstraße in einem schrägen Winkel. Auch hier hat es Absackungen gegeben. Jetzt betreten wir die Borterstraße und gehen Richtung Kolkstraße zum Ehrenmal. In der Höhe des Friseurgeschäftes erkennt man nun eine deutlich schräge, über die Straße verlaufende Absenkung der Borterstraße in Richtung des ehemaligen Bauernhofes, der wegen massiver Bergschäden abgerissen werden musste. Somit ist auch dieser ehemalige Bauernhof ein markanter Punkt mit Bergschäden, den man sich merken sollte. An der Ecke Borterstraße, Kolkstraße. Der Bauernhof musste abgerissen werden, weil durch Senkungen bedingt eine akute Einsturzgefahr bestand. Geht man dann auf das Gelände des Ehrenmals, so sieht man, dass die Platten des Fußweges zur St. Eva-Marus-Kapelle
zwischen dem ersten und zweiten Lindenbaum abgesackt ist und auch hier eine Mulde entstanden ist. Hier endet unser kleiner Spaziergang. Bedenken Sie, mehr als 30 Jahre nach dem Abbauende im Juni 1983 treten jetzt diese Schäden auf. Was heißt das für die Häuslerbauer? In der Zwischenzeit haben sich die Gesetze geändert. Die Verjährungsfrist hat sich geändert. Sie hat sich drastisch geändert. Und was Sie darüber wissen müssen, finden Sie auf der Webseite der Bürgerinitiative Salzberg Baugeschädigte unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Es würde zu weit führen, das hier alles auszuführen, hier am Radio. Wir hatten eine Anfrage gestellt an die Politiker in unserem Bereich. Die Auskunft aus der Politik war wegen dieser Frage: Bei der Novellierung des BGH wurde der Salzbergbau einfach vergessen. Hier müssen wir nach einer Lösung suchen. Schöne Aussichten, wenn man die Gesetzesmühlen in Schwung bringen muss. Hier müssen maßgeschneiderte Lösungen her. Unsere kleine Reise zu den markanten Punkten mit Bergschäden ist nun beendet. Ich schaue mir nochmal die Straßenübersichtskarte mit den eingezeichneten letzten beiden beschriebenen Abbaukammern unter dem Hesperfeld an. Dann greife ich mir ein Lineal, lege dieses Lineal exakt an die beiden Längskanten der Abbaukammer an. Dann ziehe ich das Lineal parallel in Richtung Bordortsmitte. Dabei stelle ich fest, dass alle in unserem Spaziergang beschriebenen Bergschadenspunkte exakt auf einer Linie liegen. Ich kann nur daraus schließen, dass diese sichtbaren Verwerfungen an der Tagesoberfläche ihre Ursache im untertägigen Salzabbau von vor mehr als 30 Jahren ihre Ursache haben. Das war's dann mal wieder für heute. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Brauchen Sie weitere Informationen? Bitte gehen Sie auf die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat im September wieder. Das war eine Sendung des Bürgerfunks aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamms. Diese Sendung wurde in Zusammenarbeit gemacht mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wann die nächste Sendung folgt, das können Sie erfahren über die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüsskes und auf Wiederhören.